Heute ist Mittwoch, der 30.04. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über den kleinen Parteitag der CDU und die ersten bekannt gewordenen MinisterInnen der neuen möglichen Regierung. Dann geht's weiter zu den Parlamentswahlen in Kanada und dann noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir beginnen heute hier bei uns. Am Montag gab es einen kleinen Parteitag bei der CDU. Und da wurde über den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD abgestimmt. Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, hat die Sitzung geleitet und von einer überwältigenden Mehrheit bei der Abstimmung gesprochen. Wählen durften 150 Delegierte aus der CDU und sie haben den Koalitionsvertrag angenommen. Die CSU, die Schwesterpartei, die hat bereits am 10. April über den Koalitionsvertrag abgestimmt und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Votum der SPD. Die Mitglieder, die hatten da bis gestern Nacht Zeit, also genau 23.59 Uhr Dienstagabend, in einem Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Wenn die SPD dann auch für den Koalitionsvertrag gestimmt hat, wird Friedrich Merz wahrscheinlich am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt. Ja, und neben der Abstimmung zum Koalitionsvertrag wurde auf dem kleinen Parteitag der CDU aber auch bekannt, wer aus der CDU jetzt Teil der neuen Regierung sein soll. Dafür hören wir mal rein, was Friedrich Merz gesagt hat.
Heute Nachmittag noch einmal auch persönlich diejenigen vorzustellen, die unsere Arbeit im Bundeskabinett ab der nächsten Woche leisten sollen. Den CDU-Teil dieser neuen Bundesregierung möchte ich Ihnen heute vorstellen. Und lassen Sie mich eine Bemerkung vorweg machen. Wir haben eine Koalitionsverhandlung geführt mit den Sozialdemokraten. Die waren herausfordernd. Wir haben einen Koalitionsvertrag vorgelegt, der Ihre uneingeschränkte Zustimmung gefunden hat. Und dafür möchte ich mich zunächst einmal herzlich bedanken. Das ist ein guter Auftakt für unsere gemeinsame Arbeit. Vielen Dank für diese Zustimmung. Aber jetzt geht es darum, diesen Koalitionsvertrag auch in praktische Politik zu übersetzen. Und da werden einige Aufgaben auf uns zukommen, auch einige Ressortaufgaben auf uns zukommen, die wirklich herausfordernd sind, die auch fachliche und politische Fähigkeiten erfordern, die vielleicht sogar überdurchschnittlich sind im Vergleich zu früheren Jahren und Jahrzehnten. Ich habe mir deshalb bei der Auswahl derjenigen, die mich im Kabinett begleiten, Gedanken gemacht, vor allem um die fachlichen Fähigkeiten, aber auch um eine wirklich neue Zusammensetzung eines Bundeskabinetts, das auch ein bisschen Aufmerksamkeit auslöst, auch in den Medien, auch in der Öffentlichkeit eine bestimmte Erwartung nicht enttäuscht, sondern vielleicht sogar überschreitet.
Ja, und wer das jetzt alles so sein soll, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zuerst ist da der jetzige parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey. Der soll Kanzleramtschef werden. Dieses Amt findet eher hinter den Kulissen statt. Also als Chef des Kanzleramts wird er unter anderem die Zusammenarbeit mit den Bundesländern koordinieren und dafür sorgen, dass die Arbeit der Regierung reibungslos läuft. Ministerin für Wirtschaft und Energie soll Katharina Reiche werden. Ja, die war bislang eher aus einem anderen Segment bekannt, und zwar als Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Westenergie. Und neben ihrer Arbeit in der Wirtschaft hat sie aber auch schon in der Politik gearbeitet. Bis 2015 gehörte sie dem Bundestag an und war als parlamentarische Staatssekretärin erst im Umwelt- und dann im Verkehrsministerium tätig. Außenminister soll Johann Wadephul werden. Ja, der sitzt seit 2009 im Bundestag und ist auch stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion. Der war verantwortlich bis jetzt unter anderem für die Bereiche Auswärtiges Amt und die Interparlamentarische Konferenz für gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und seit letzten November ist er auch Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Johann Wadephul, den Namen habt ihr vielleicht schon mal irgendwie in den letzten Wochen vorher gehört, und zwar aus diesem Zusammenhang. Ja, russische Komiker stellten dem 62-Jährigen Ende 2024 eine Telefonfalle, ja, womöglich wahrscheinlich mit Kremlhilfe, in der sie sich als ukrainische Präsidentenberater ausgaben, mehr über den anstehenden Machtwechsel in Berlin und mögliche weitere Waffenlieferungen wissen wollten. Das ist dann alles als russische Version auf YouTube veröffentlicht worden. Tja, kann mal passieren, dass man auf sowas reinfällt. Sonst sind die Stimmen für ihn aber eher positiv. Ja, und dann gab es auch eine Überraschung von Merz-Entscheidungen, und zwar der neue Verkehrsminister, auf jeden Fall die Person, die es werden soll, Patrick Schnieder, und auch der neue Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Da waren doch einige Fragen, als Carsten Wildberger da ins Rennen geworfen ist. Wildberger, der war nämlich bisher Geschäftsführer der Media Saturn Gruppe. Ja, und Gesundheitsministerin soll Nina Wagen werden. Sie war bisher parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion und Teil des Bundesvorstandes der Frauenunion. Eigentlich hat ihr Arbeitsschwerpunkt bisher nur wenig mit Gesundheitspolitik zu tun gehabt. Und während den Koalitionsverhandlungen hat sie noch für die Arbeitsgruppe Inneres, Recht und Migration verhandelt. Die Ministerin für Bildung und Familie soll Karin Prien werden. Die ist seit 2022 Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Ja, und nicht nur die CDU hat ihre Riege vorgestellt, sondern auch Markus Söder. Und was der gesagt hat, das hören wir jetzt mal.
Das Besetzungsrecht liegt traditionell bei den Parteivorsitzenden. Dies ist keine einfache Aufgabe. Wir dürfen Ressorts besetzen, die, glaube ich, perfekt zur CSU passen. Law and Order, Hightech und Heimat. Das sind die Themen.
Ja, für die CSU wird Alexander Dobrindt das Innenministerium übernehmen. Bisher war er Chef der CSU-Landesgruppe und zwischen 2013 und 2017 war er Bundesverkehrsminister. Dieses Mal wurde bekannt, dass sich Dobrindt ein Ministerium aussuchen durfte. Schon jetzt ist er für seinen konservativen Law-and-Order-Politikstil bekannt und damit ist eigentlich nur gemeint, dass er stark auf innere Sicherheit setzt, härtere Strafen fordert und Polizei und Justiz konsequent stärken will. Ja, und dann wurde auch ein neuer Landwirtschaftsminister ins Rennen geworfen und da hören wir auch mal, was Söder zu sagen hat.
Alles ran ist quasi der perfekte Kandidat. Ist Metzgermeister, also das heißt, der kennt sich mit dem Thema Ernährung perfekt aus. Jetzt gibt's wieder Leberkäse statt Tofu-Tümelei.
Ja, man traut Söder ja vieles zu, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wie sein Instagram-Auftritt sonst so aussieht. Söder isst, heißt ja ganz viel und das Essen ist ihm ja ganz wichtig, vor allem Fleisch. Und so ist Alois Rainer, gelernter Metzgermeister, jetzt Teil der Bundesregierung. Aber Kritik und Meinung an dieser Stelle, das Landwirtschaftsministerium ist eigentlich ein sehr wichtiges für die CSU, denn das ist ja eines ihrer Kernthemen, vor allem in Bayern. Und so macht sich Söder doch irgendwie unbeliebt, denn eigentlich müsste es hier um Inhalte gehen und nicht darum, den Grünen noch etwas mitzugeben. Aber wir reden hier über Markus Söder, da haben wir nichts anderes erwartet. Ja, und dann wird es auch im Ministerium für Forschung und Raumfahrt eine Personalie geben, Dorothee Bär. Damit haben auch viele gerechnet, dass sie auf jeden Fall einen Platz bekommt. Zwischen 2013 und 2018 war sie bereits Staatssekretärin beim Bundesverkehrsministerium und von 2018 bis 2021 Bundesbeauftragte für Digitalisierung. Die Ernennung von Wolfram Weimer zum neuen Kulturstaatsminister, das wird auch ganz schön kritisch gesehen, denn der war zwischen 1998 und 2002 Chefredakteur der Welt und gründete das politisch-konservative Magazin Cicero, dessen Chefredakteur er bis 2010 war. Besonders kritisch werden Aussagen aus seinem Buch Das konservative Manifest gesehen. Dort hat er zum Beispiel geschrieben, dass er sich um die Fortdauer des eigenen Bluts und der biologischen Selbstaufgabe Europas Sorgen mache. Diese Narrative kennen wir vor allem aus dem rechtspopulistischen und neurechten Spektrum. Der Deutsche Kulturrat hat bisher nur zurückhaltend auf die Personalie reagiert. Anders sieht es bei Autorinnen und Kulturschaffenden aus, die sich kritisch gegenüber Weimer äußern. Und ich würde sagen, das zu Recht.
Werbung.
Ja, was kann man eigentlich Besseres am Ende eines Monats machen, als sich nochmal zu fragen, wo man eigentlich sein Geld gerade investiert, wo man eventuell noch was sparen kann, ja, und vielleicht auch, wenn man schon was sparen möchte, wo man vielleicht dabei auch was Gutes tun kann. Und ich habe einen Tipp für euch, ihr könnt den Stromanbieter wechseln hin zu Ökostrom bei Naturstrom. Ihr wisst es, Naturstrom ist einer meiner liebsten Werbepartner. Wir haben den jeden Monat dabei, denn ich bin da jetzt seit 11 Jahren Kundin und so, so zufrieden. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und da steckt noch viel mehr drin als 100% Ökostrom in höchster Qualität. Denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Und ich finde das so, so cool, weil man kann dadurch so viel für den Klimaschutz tun. Man muss einfach nur, es dauert wirklich nicht länger als 5 Minuten, auf die Webseite gehen, das Formular ausfüllen, es absenden und fertig. Den Rest und alle anderen Formalitäten, das macht Naturstrom für euch. Dabei ist auch die Kündigung beim bisherigen Anbieter. Wenn ihr gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns manchmal fragen, oh, was können wir für den Klimaschutz tun, das Gefühl habt, dass ihr eine Kleinigkeit tun wollt, hier ist sie, hier könnt ihr was tun und ich liebe Naturstrom, ich kann es euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ihr bekommt natürlich jetzt auch noch ein Extra dazu, wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr noch 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wir schauen mal rüber nach Kanada. Dort hat am Montag nämlich auch eine Parlamentswahl stattgefunden und zum Zeitpunkt der Aufnahme konnten bereits 95% der Wahllokale ausgezählt werden. Bisher ist die Liberale Partei mit Premierminister Mark Carney als Sieger der Wahl hervorgegangen. Die war ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut den Auszählungen hat die Liberale Partei 43,2% und die Konservative Partei 41,7% der Stimmen erhalten. Diese Wahl ist die vierte Wahl hintereinander, die Liberale Partei gewonnen hat. Jetzt wird damit gerechnet, dass die Liberalen 166 Sitze erhalten werden. Das wäre knapp unter den 172 Sitzen, die für eine absolute Mehrheit benötigt werden. Dass die Liberalen auch diese Wahl wieder gewonnen haben, ist gleich aus zwei Gründen beeindruckend. Zum einen, weil der jetzige Premierminister Carney erst vor wenigen Wochen das Amt übernommen hatte und der frühere Premierminister Trudeau zum Beginn dieses Jahres ja angekündigt hat, vorzeitig zurückzutreten. Grund dafür war vor allem seine sinkende Beliebtheit durch eine schlechte Wirtschaftsleistung und steigende Preise. Ja, zudem lag die Liberale Partei über längere Zeit hinter den Konservativen zurück. Deren Spitzenkandidat Pierre Poilievre, der wird öfter mal mit Donald Trump verglichen, insbesondere aufgrund seiner Wortwahl und politischen Haltung. So sprach Poilievre von Fake News und einer woken linksradikalen Ideologie. In Anlehnung an Trumps Slogan stellte er die Interessen Kanadas auch in den Mittelpunkt mit der Botschaft Canada First. Sehr einfallsreich, ja. Ja, viele Kanadier konnten darauf irgendwie nicht wechseln, haben sich, so einen Trump, den brauchen wir ja ehrlicherweise nicht und vor allem seitdem Trump jetzt ja auch 100 Tage im Amt ist, ist für die meisten klar, das brauchen wir auf gar keinen Fall, denn für uns hier ist das gar nicht so gut. Deswegen wieder die Liberalen an der Macht in Kanada und das ist etwas, worüber wir uns wahrscheinlich freuen können, wenn wir uns diesen Carney anschauen. Zuletzt noch die Good News. Diesen Montag wurde in Schleswig der Bau eines neuen Wohnprojekts für wohnungslose Menschen gestartet. Geplant sind 15 Wohnungen, die nach dem erfolgreichen Housing First Prinzip vergeben werden, also ohne Vorbedingung. Auf 1250 Quadratmetern entstehen Einheiten mit jeweils 30 Quadratmetern, ausgestattet mit einer Küchenzeile und einem Sanitärraum. Und der Neubau wird in direkter Nähe zu einer bestehenden Obdachlosenunterkunft errichtet. Das Housing First Prinzip, das setzt darauf, dass Menschen schnell ein eigenes Zuhause geboten werden kann. Und das gibt's auch schon erfolgreich in Skandinavien zum Beispiel. Die Gesamtkosten, die belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro und werden vom Land übernommen, größtenteils. Bis Sommer 26 sollen die Wohnungen fertiggestellt werden. Und das wird die Lebenssituation von Wohnungslosen nachhaltig verbessern. Und das finde ich richtig gut. Ich finde, das bräuchte jede Stadt. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch bitte unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.